Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Anne Weber, für die Heldin Annette ihres Romans gibt es ja ein reales Vorbild. Anne Beaumanoir, die in wenigen Tagen 97 Jahre alt wird, wirklich eine beeindruckende Frau. Die geht als Jugendliche in die Résistance, die rettet jüdische Kinder vor dem Terror der Nazis, die kämpft im Algerienkrieg, dann gegen die französische Belagerung. Wann haben Sie gewusst, dass diese Frau unbedingt mal Teil eines Ihrer Bücher werden muss?
Ich habe diese Frau ganz zufällig vor ein paar Jahren getroffen, als ich selbst eingeladen war zu einem kleinen Dokumentarfilmfestival in Südfrankreich, einem ganz kleinen Ort namens Dieu-le-Fi, bei Montélimar liegt das. Und da habe ich auf einem Podium gesessen und irgendwas erzählt, wie man das so tut. Und hinterher konnten Leute aus dem Publikum was sagen, und es meldete sich eine damals schon uralte Frau, die ganz weiße Haare hatte, leuchtend blaue Augen, klein war, schmächtig und sehr, sehr lebhaft. Und ich war sowohl von ihrer Erscheinung als auch von dem bisschen, was ich von ihrer Geschichte dann und auch im Verlauf des Abends, weil ich beim Abendessen dann noch neben ihr saß, erfahren konnte, sehr beeindruckt natürlich und angezogen. Ich wusste bis dahin auch nicht, dass man Helden oder Heldinnen einfach so quasi auf der Straße begegnen kann.
Was treibt diese Frau an, dieses junge Mädchen? Wo nimmt die ihren Mut her?
Ich bin auch nicht sie. Also ich weiß es nicht genau. Ich kann es nur erahnen. Ich denke, dass die Eltern damit viel zu tun hatten und ihr einen gewissen Sinn für Gerechtigkeit eingegeben haben oder vermittelt haben, aber wo sie den Mut hernahm in einer solchen Situation, vielleicht hat es auch ein bisschen was mit jugendlicher, anfangs jedenfalls mit jugendlicher Abenteuerlust auch zu tun gehabt. Jedenfalls ist sie immer sehr hartnäckig dahinterher gewesen, ja, ihre Ideale zu verfolgen.
Ja, ihre Ideale, aber nicht ihre Ideologie oder nicht eine Ideologie. Das gefällt mir an ihr so besonders gut, dass sie ja zum Beispiel diese jüdischen Kinder rettet. Das ist eine Aktion, die von der Resistance, von der kommunistischen Partei nicht nur nicht gut geheißen wird, sondern ja im Grunde verurteilt wird, weil es nicht ins Programm passt. Ist Ihre Erfahrung beim Schreiben dieses Buches auch ein Zweifel an politischer Programmatik? Ist die vielleicht sogar eher was Menschenfeindliches?
Also es ist nicht so gewesen, dass die Resistance es grundsätzlich für was Schlechtes hielt, jüdische Menschen zu retten. Das nicht. Es war nur so, dass man, wenn man Teil dieser Organisation war, sehr strikte Regeln zu beachten hatte. Und zwar einzig und allein deshalb, weil man, wenn man die nicht beachtete und einfach spontane Einzelaktionen ausführte, die ganze Organisation, also sein ganzes Netzwerk in Gefahr brachte, weil man natürlich, wenn man festgenommen wurde und verhaftet und gefoltert wurde, Leute auch verraten konnte. Was war der eigentlich die hintere Frage?
Ich wollte abziehen auf den Zweifel an so einer ganz klaren ideologischen Haltung. Was ja ich eben an der Annette so bewundernswert finde, ist, dass sie tatsächlich immer nach so einem, wie mir schien, gesunden Menschenverstand entscheidet oder nach einem Gerechtigkeitssinn.
Es war wirklich dann, wie Sie sagen, eine Art Widerstand gegen den Widerstand selbst. Also es ist im Grunde für mich diese Frau die Verkörperung des Gegenteils von blindem Gehorsam. Auch innerhalb der Resistance, was ja eigentlich eine gute Sache war, aber auch innerhalb der Resistance nicht blind deren Regeln wieder zu beachten, sondern auch da gab es für sie offensichtlich höhere, dringlichere Sachen zu beachten. Was aber nicht heißt, dass sie nicht auch in diesen Jahren bis hin in die Mitte der 50er Jahre hinein auch ideologisch ein bisschen verblendet gewesen ist, wie sie selbst als Erste berichtet. Also in der kommunistischen Partei war 56 ausgetreten.
Ja, und sie ist auch streng gegen sich selbst. Es gibt so ein paar Widersprüche oder Brüche in ihrem Leben, die mir so ganz nachhaltig, schmerzhaft im Gedächtnis geblieben sind. Beispielsweise rettet sie auch ein jüdisches Baby vor dem Terror der Nazis, und beinahe zeitgleich treibt sie ihr eigenes ab. Wie gehen Sie mit diesen Widersprüchen um, wenn Sie auf diese Figur gucken? Sehen Sie das überhaupt als Widerspruch?
Sie rettet eigentlich in dieser Szene, die ich im Buch, in dieser Geschichte, die ich erzähle, sie rettet zwei jüdische Jugendliche. Sie kommt da in dieses Versteck, also sie erfährt davon, dass da Menschen sich verstecken, Jüdische in einem unterm Dach im 13. Arrondissement. Sie kommt dorthin und trifft einen Vater an, einen schon etwas älteren Mann mit zwei halbwüchsigen Kindern, eine ganz junge Frau mit einem Baby. Die beiden gehören nicht zusammen. Und es gibt ein Gespräch zwischen diesen Leuten auf Jiddisch, was Annette nicht versteht. Und dann lässt der Vater seine Kinder, seine Halbwüchsigen mit ihr ziehen, bleibt aber selbst mit dieser jungen Frau und dem Baby zurück. Annette gelingt es, diese zwei halbwüchsigen Kinder zu retten und in ihre eigene Unterkunft mitzubringen und dann zu ihren Eltern in die Bretagne. So bleiben sie am Leben. Und sie erzählt aber davon ihrem Freund Roland. Und dieser Freund geht am nächsten Morgen nochmal in das Versteck zurück, wo tatsächlich die Razzia noch nicht stattgefunden hat. Und diesem Roland gelingt es dann, die junge Frau zu überzeugen, ihm auch das Baby anzuvertrauen. Und so werden dann drei jüdische Menschen, im Grunde ja durch Annette, das Baby ja auch ohne sie hätte der Roland nicht davon erfahren, werden gerettet. Und zufällig, aber vielleicht eben auch nicht zufällig, ist sie selbst in diesen Tagen schwanger von ihrem Freund Roland. Und das ist, da sehe ich keinen Widerspruch, sondern sie lässt dieses Kind abtreiben, dieses eigene Baby, weil für sie es nicht die Zeit ist, jetzt um Kinder zu kriegen. Sie ist mitten in diesem, sie ist im Untergrund. Das geht jetzt nicht. Und gleichzeitig möchte sie unbedingt dieses Baby retten. Und wahrscheinlich möchte sie umso mehr retten, als sie selbst ein Kind trägt in sich.
Das, Anne Weber, ist eine wirklich außergewöhnliche Geschichte, die Sie da erzählen. Und Sie wählen aber auch, wenn wir mal auf das Formale gucken, eine außergewöhnliche Form dafür. Das Ganze hat ja den Titel Annette, ein Heldinnen-Epos. Und ja, Epos, das kennen wir sonst irgendwie so von der Ilias, von Homer und dergleichen. Also wirklich in einer Versform. Also wer es sich noch nicht gekauft hat, das ist wirklich, also das ist in Zeilen, das sind Verse. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Ich habe mir anfangs die Frage gestellt, wie kann ich von einem wirklichen Menschen erzählen? Also von einer Geschichte, die sich wirklich zugetragen hat. Diese Frau lebt, sie lebt noch und kann davon selbst erzählen. Und ja, darf ich alles einfach damit machen? Darf ich mich jetzt dieser Frau und ihrer Geschichte einfach bedienen für meine literarischen Zwecke? Also ja, ich dachte, nein, das darf ich nicht. Es wäre mir falsch erschienen und anmaßend, zum Beispiel jetzt einen eher klassischen Roman zu schreiben, wie man es normalerweise in Romanen tut, hinzuerfindet und ausmalt, irgendwelche Details hinzuerfindet, um eine Stimmung zu schaffen, um Spannung zu erzeugen. Das geht doch nicht bei einem wirklichen Menschen. Andererseits wollte ich aber auch keine Biografie schreiben, bin ja keine Biografin. Und dann fiel mir ein, dass es ja eine uralte literarische Form gibt, in der von wagemutigen Großtaten berichtet wird. Und das ist nun mal das Heldenepos,
ja,
aus dem dann bei mir ein Heldinnenepos wurde.
Das ist ja genau der Kniff. Diese Heldenepen, die wir kennen, die erzählen eigentlich fast immer nur von Männern. Sie erzählen jetzt von einer wirklich außergewöhnlichen Frau. Das ist so ungewöhnlich, Heldinnen-Epos, dass als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe, die Software, wenn ich meine Manuskripte getippt habe, die hat aus Heldinnen-Epos immer automatisch Helden-Epos gemacht. War das schon auch eine bewusste Entscheidung, so diese männliche Form des Helden-Epos zu kapern, feministisch?
Ja, es hat mir schon ganz gut gefallen, auch der Kontrast zwischen dieser so alten, kleinen, schmächtigen, uralten Frau und diesem sehr männlichen, dieser sehr männlichen, kriegerischen Form des Epos, des Heldenepos. Und wahrscheinlich oder ganz sicher hätte ich es nicht ein Heldenepos genannt, wenn ich jetzt einem Marcel begegnet wäre und der in der Resistance war und ich hätte dessen Geschichte schreiben wollen.
Am Ende Ihres Romans zitieren Sie ja den Sisyphos-Mythos, dem zufolge man sich den Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen soll und sagen, setzen wir doch mal probeweise Annettes Namen ein. Ist also so eine Selbstlosigkeit auch eine Art Selbsterfüllung, also ein Weg zu einem glücklichen Dasein?
Ich weiß es nicht. Das Wort Glück, was da am Ende vorkommt bei mir im Buch, bezieht sich eigentlich nicht auf Annettes Privatleben. Sie hat ja nicht nur ihr Leben aufs Spiel gesetzt, sondern auch ihr Familienleben, ihre Kinder verloren, dadurch, dass sie, als sie dann festgenommen wurde, zu 10 Jahren Haft verurteilt wurde, fliehen konnte. Aber sie war dann getrennt von ihren Kindern, unter anderem von ihrem neugeborenen Mädchen, ihrem dritten Kind. Und das Wort Glück bezieht sich in diesem Zusammenhang eher auf ihr Streben nach Gerechtigkeit und auf ihren Kampf gegen Unterdrückung. Und ich glaube, dass dieses so ein Streben, so ein lang, über ein ganzes Leben lang sich hinziehendes Streben auch etwas wie Glücksgefühle in einem hervorrufen kann, obwohl es eigentlich nie ja gelingt. Man kommt ja nie in den Zustand der Gerechtigkeit und dem Fehlen von Unterdrückung.